I think it's a fine little album, and I think the fact that it's got so much on it is one of the things that's cool about it.
The songs and most of it is just as good as anything we recorded.
And there was lots of group activity going down. I love the White Album.
Paul McCartney meinte, es sei ein feines kleines Album und die Tatsache, dass so viele unterschiedliche Musik drauf sei, das wäre doch cool. John Lennon sagte, die meisten Songs seien genauso gut wie alles andere, was sie je aufgenommen hätten. Und Ringo lobte die vielen Gruppenaktivitäten und deshalb liebe er das weiße Album. Und damit steht er sicher nicht alleine. Das Doppelalbum mit dem schlechten Titel The Beatles, allgemein bekannt als das weiße Album wegen des weißen Covers, erschien vor 50 Jahren genau am 22. November 1968. Hat das ein halbes Jahrhundert später noch irgendeine Relevanz? Ich behaupte ja und stehe damit wahrlich nicht alleine. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell und mit dem zweiten Teil der Würdigung des 9. Studioalbums der Beatles, das nach dem Farbenrausch und der überbordenden Opulenz des Sgt. Pepper Albums vom Vorjahr sich nun in totalem Kontrast dazu völlig reduziert im Cover als leere weiße Fläche präsentierte, nur mit dem Schriftzug The Beatles in Blindprägung versehen, als Signal für eine neue Ausrichtung der Band. Der Albumtitel The Beatles sollte wohl auch signalisieren, wir sind nicht mehr Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, wir schlüpfen in keine Rolle mehr und geben nicht vor, jemand anders zu sein, sondern mit diesen 30 Songs auf 4 Plattenseiten zeigen wir, wer wir sind, was uns beschäftigt und was wir drauf haben, in diesem Moment anno 1968. Was sie alles beschäftigt und was sie so alles drauf haben, das ist eine Menge, eine riesige Menge. Stilistisch gesehen ein Wirrwarr, könnte man sagen, mit gleicher Berechtigung ein stilistisches, schier unerschöpfliches Füllhorn. Die amerikanische Rockbibel Rolling Stone sprach von einer Gesamtschau der Geschichte und Synthese westlicher Musik. Die neue Jubiläumsedition des Weißen Albums ist, in der Luxusversion mit 7 CDs, präsentiert in einem dicken, großformatigen Buch, ein ebensolches Füllhorn an Bildern, Reproduktionen von handschriftlichen Songtexten, Fotos und erläuternden Texten, ein aufwendiges Kompendium, das dem Beatles-Aficionado glänzende Augen beschert, den Normalo vielleicht verschrecken dürfte wegen des stolzen Preises von über 130 Euro. Dafür bieten aber die CDs 3 bis 6 für Kenner einige Raritäten und Überraschungen, die es bislang nur, wenn überhaupt, auch klanglich grottenschlechten Bootlegs gab. So zum Beispiel John Lennons Demo-Aufnahme seines Songs Mean Mr. Mustard, aufgenommen im Mai 1968, aber nicht für das weiße Album ausgearbeitet, sondern erst für das Folgealbum Abbey Road vom September 1969. Und diese Demo-Aufnahme enthält gegen Ende eine Passage, nämlich He's such a dirty, dirty, mean Mr. Mustard, die in der späteren Ausarbeitung des Songs wieder verschwand. Das heißt, das ist eine echte Rarität und Entdeckung für Beatles-Forscher. Mr. Mustard sleeps in the bar, caves in the dark, trying to save paper. Sleeps in a hole in the road, saving up to buy some clothes. A 10-bob note up his nose. He's such a mean old man. Such a mean old man. Mean Mr. Mustard sleeps in the park, shaves in the dark, trying to save paper. Sleeps in a hole in the road, saving up to buy some clothes. Keeps a 10-bob note up his nose. He's such a mean old man.
bad.
Nochmal räuspern und dann war die Aufnahme im Kasten. Dieser Lennon-Song Mean Mr. Mustard entstand im Frühjahr 1968, als die Beatles mit ihren Frauen im nordindischen Rishikesh weilten und im Meditationscamp des Gurus Maharishi Mahesh Yogi in die Philosophie und Technik der transzendentalen Meditation eingeführt wurden. Dass John Lennon nach seinen Meditationsübungen ausgerechnet einen bizarren Songtext über einen schrägen Geizkragen und Dirty Old Man schrieb, das wirkt schon etwas verwunderlich. Lennon nannte später Mean Mr. Mustard »A bit of crap I wrote in India«. Diesen Mist, wie er sich ausdrückte, den er in Indien schrieb, nahm er aber im Mai 68 sorgfältig auf, als sich die Beatles im Haus von George Harrison in Isha trafen, um sich ihre neuen Songs gegenseitig vorzuspielen und gleichzeitig erste Demoaufnahmen dieser Songs einzuspielen, mal einzeln, mal gemeinsam, aber rein akustisch und ohne Schlagzeug. Diese sogenannten Isha-Demos sind auf CD3 der Jubiläumsedition zu hören. John Lennon war in den Wochen von Rishikesh kreativ geradezu aufgeblüht, hatte seine Flaute, was das Songschreiben anging, überwunden und kam mit einer großen Zahl von Songs bzw. Songfragmenten aus Indien wieder nach England zurück und überraschte seine Beatles-Kollegen mit einer Fülle von neuen Songs, was Paul, George und Ringo schon lange nicht mehr von ihm gewohnt waren. Nicht alle seiner neuen Songs waren durchgängig von hoher Qualität, aber doch etliche. Dazu gehörte auch Sexy Sadie. Kompositorisch gesehen gleichermaßen ein Schnellschuss wie ein Kunststück. Sehr rasch war ihm das harmonische Grundgerüst zugefallen, eine ungewöhnliche Akkordrückung, stellenweise in Halbtonschritten abwärts laufend, über die sich eine wohlgeformte Melodie schwingt und über einen Tonbereich von 2 Oktaven erstreckt. Im abschließenden Instrumentalteil spielt George Harrison eine mit Bedacht gesetzte kontrapunktische Gitarrenmelodie, die dem Song noch eine weitere arrangementtechnische Raffinesse hinzufügt. George Harrison ist es auch, der am Anfang der folgenden Studioaufnahme zu hören ist, wie er vor sich hin singt »It's getting better all the time«. Anschließend fragt er John, wie schnell das Tempo des Songs sein soll, worauf John antwortet »Wie du willst, fühl es«. Dann spielt John die ersten Akkorde vor.
Is it right?
How fast, John?
However you like, you know. Feel it.
Sexy Sadie, what have you done? You made a fool of everyone. You made a fool. Sexy Sadie, oh, they've done. Sexy Sadie, what have you done? You made a fool of everyone. You made
Nach der kurz angespielten Studio-Session-Aufnahme war hier John Lennons Sexy Sadie in der neuen digital remasterten Abmischung zu hören. Im Pop-Quiz weiß das sogar Lieschen Müller. Mit Sexy Sadie singt John Lennon keine Frau an, sondern rechnet mit dem Guru Maharishi Mahesh Yogi ab, den er kurz vor der Beatles-Abreise aus der Academy of Meditation, das Maharishi in Rishikesh, von seiner unangenehmen Seite kennenlernen musste, sagte jedenfalls John Lennon. Womöglich war das Unangenehmste für ihn aber auch, dass seine unrealistischen Erwartungen und Hoffnungen enttäuscht wurden und die Erkenntnis, dass seine Enttäuschung auch mit ihm selbst und seinen übersteigerten Erwartungen zusammenhing. Der Maharishi konnte ihm weder die Weltformel bieten, noch die Dämonen bändigen, die der Meditationslehrling Lennon ungewollt rief und nicht mehr los wurde. Unbewusst schien er den Lehrer für sein inneres Debakel verantwortlich zu machen. Jedenfalls ging es ihm nach der falsch gelaufenen Meditation psychisch schlechter als vorher. Und es genügte schon ein Gerücht, der heilige Mann sei doch nicht so ganz heilig wie gedacht und erwünscht, schon kippte Lennons Bewunderung in Ablehnung. Und seinen Frust schrieb er sich mit diesem Song von der Seele: Maharishi, what have you done? You made a fool of everyone. Doch George Harrison konnte Lennon überreden, den Songtitel zu ändern. So sang er nun statt Maharishi Sexy Sadie. George Harrison hatte zum weißen Album auch einen Song mit etwas heiklem Textthema beigesteuert. Grunzende Schweine- und Cembalo-Klänge, das sind die hervorstechenden Klangreize dieser Harrison-Komposition im Stil einer altenglischen Salonweise am Hofe eines Potentaten, der sich lustig macht über die Piggies unter seinen Hofschranzen und Untertanen. Ein etwas hochnäsiger Unterton ist nicht zu überhören in diesem Song und seinem Text, den George Harrison als Sozialkritik verstanden wissen wollte. Bislang kannte man kritische Töne von ihm nur aus seinem Song Taxman, in dem er das britische Steuersystem und die verantwortlichen Politiker angegriffen hatte. Sein Unmut über den Steuereintreiber hatte natürlich persönliche Gründe, weil ein Spitzenverdiener wie er vom britischen Fiskus ordentlich geschröpft wurde. Dagegen hatte er sich mit Sozial- und Kapitalismuskritik bislang noch nicht hervorgetan. Ein seltsamer Beigeschmack bleibt, wenn man bedenkt, dass ausgerechnet der spirituellste Beatle einen Song schrieb, in dem er Menschen mit Schweinen verglich. Die Schlusszeilen des Songs lauten übersetzt: Was sie brauchen, ist eine Tracht Prügel. Überall sind viele Schweinchen, die ihr Schweinchenleben führen. Du kannst sie ausgehen sehen mit all ihren Schweinchenfrauen. Schnappt euch Gabel und Messer, um ihren Schinkenspeck zu essen. Speziell diese Schlusszeile sollte ungewollt dramatische Auswirkungen haben. Dazu später mehr. Erst ist kurz ein Ausschnitt aus den Isha-Demos, also dem Frühstadium des Songs, zu hören. Anschließend die neue Remaster-Fassung.
I'm a fabulous, fabulous vegetarian.
One, two, three, four.
Have you seen the little piggies crawling in the dirt? And for all the little piggies, life is getting worse. Always having dirt to fill. Dirt. And for all the little piggies, life is getting worse. Always having dirt to play around in. Have you seen the bigger piggies in the starched white shed? You will find the bigger piggies stirring up the dirt. Always have clean sheds to play around in. In the skies with all the packing, they don't care what goes on around. In their eyes there's something lacking. What they need's a damn good whacking. Lives. You can see them out for dinner with their piggy wives.
clutching forks and knives to eat the bacon.
One more time.
Nach George Harrisons Dirigentenansage One More Time folgt aber nicht das gleiche nochmals, sondern ein krasser Tonartwechsel, Streicherpathos und abschließendes Grunzen. Schnappt euch Gabel und Messer, um ihren Schinkenspeck zu essen. Diese Schlusszeile des Songs Piggies verstand der psychopathische Charles Manson, der sogenannte Todesengel von Hollywood, als Anstiftung zu Mord und Totschlag, als direkten Auftrag der Beatles an ihn persönlich, reiche Berühmtheiten zu töten. Durch LSD und Suggestion hatte Manson eine Gruppe von labilen jungen Frauen und Männern an sich gebunden. Die Mitglieder dieser Manson Family waren ihrem Anführer fast hörig und folgten seinen Anweisungen blind. In der Nacht vom 8. auf den 9. August 1969 schickte Charles Manson seine Family zur Adresse eines Hauses, das der Regisseur Roman Polanski und dessen Frau Sharon Tate gemietet hatten. Die Manson Family drang in das Anwesen ein und ermordete auf bestialische Weise alle Anwesenden. Mit dem Blut der erstochenen, hochschwangeren Sharon Tate schmierte eine der Manson-Mörderinnen das Wort Pig an die Haustür. Bei weiteren Morden schrieben die Manson-Leute die Worte Political Piggy und Death to Pigs mit dem Blut der Opfer an die Wände. In den Bauch eines der Opfer rammten die Mörder eine Gabel, ein deutlicher Hinweis auf die letzte Textzeile im Song Piggies, Clutching Forks and Knives. George Harrison stellte klar, dass sein Song Piggies weder etwas mit Polizisten zu tun habe, noch mit kalifornischen Mördern und Vollidioten. Von diesem Horror-Drama nun zu einer Western-Parodie, von Schweinchen zu einem Waschbären. Im weißen Album folgt auch George Harrisons Piggies, eine andere Tiergattung, zumindest in der Songüberschrift. Irgendwo in den schwarzen Bergen von Dakota lebte ein junger Bursche namens Rocky Waschbär. Eines Tages brannte seine Frau mit einem anderen durch. Das traf den jungen Rocky sehr. Rocky mochte das gar nicht. Er sagte, den Kerl kaufe ich mir. So beginnt die Textstory von Rocky Raccoon, geschrieben von Paul McCartney. Breitbeinig wie der Pistolenheld nach dem dramatischen Duell mit dem Widersacher, so verlässt man das Kopfkino nicht am Ende dieses Western-Songs. Rocky Waschbär ist nun mal nicht Wyatt Earp und Paul McCartney ist nicht Ennio Morricone, der legendäre Filmmusikkomponist berühmter Spaghetti-Western. Der Songkomponist McCartney hat es sich relativ einfach gemacht, ob Strophe oder Refrain. Der Harmonieablauf beißt sich in den Schwanz, wird ständig wiederholt, als wäre es eine Platte, die hängt. Paul versuchte sich hier als launiger Parodist oder gar als Stimmenimitator, hatte er Bob Dylans nasale Stimme und gedehnte Singweise im Visier, zumindest andeutungsweise, oder machte er hier nur auf texanischen Cowboy und Hinterwäldler. Der Song beginnt mit einem Sprechgesang in der Form eines Talking Blues, der für Dylan in den frühen 1960er Jahren typisch ist. Auch die simplen Folk-Akkorde mit dem gitarristischen Standardübergang von C-Dur auf A-Moll klingen sehr nach einem ironischen Zitat der Folk- und Protestsong-Tradition aller Dylan. Die Wild-West-Thematik war eine Novität im Pop anno 68. Auch damit bewiesen die Beatles, dass es für sie keine Limitierung gab, weder in den Sujets noch in den Stilformen. Eine Dylan-Parodie, die gleichzeitig auch als eine moderne Art des Pop-Bänkel-Gesangs eine schauerliche Moritat auf witzige Weise erzählt, auch das gab es zuvor doch nicht. In der hier zu hörenden Probefassung glänzt Paul McCartney als humorvoller, parodistischer Sänger.
Rocky Raccoon. Rocky Raccoon. He was a fool unto himself, and he would not swallow his foolish pride. Mind you, coming from a little town in Minnesota, it was not the kind of thing that a young guy did when a fellow went and stole his chick away from him. Now Rocky Raccoon checked into his room, only
to find Gideon's Bible. But Daniel was hot. He drew first and shot, and Rocky collapsed in the corner. Na da 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 da. The doctor walked in, sminking of gin, sminking, proceeded to lie on the table. He was really sminking of gin, and it did him in the end. Poor doc. Meantime, back on the table, yeah, the doctor said, "Rock, you met your math, son." Rocky said, "It's only a scratch, son. I'll be better soon. You better be better soon," said the doc. "Come on, son, gotta get hip, gotta get up, gotta get back to your gun. Gotta go and show that daddy boy." However, now Rocky Raccoon got up from his room and he walked out through the swing doors of the local saloon, straight into the arms of someone new, someone who he'd known from a long way back, maybe from a primary school day. A young friend Rocky recognized. He said, "Honey, will you be my new honey bun?" She said, "Rocky boy, come on, I'll show you why I love you." Young Rocky Raccoon, I love the way you wear your hat. I love the way you hit your pants. Rocky Raccoon, I dig you. He said, "Mrs., I dig you too. Come with me."
Das ist eine witzige Studio-Probefassung von Rocky Raccoon, bei der Paul auf lustige Weise mit einem Lapsus spielte, der ihm unterlaufen war. Statt Stinking of Gin hatte er Sminking of Gin gesungen und darüber spontan und selbstironisch improvisiert. Rocky Raccoon ist ein Beispiel für die launigen und humoristischen Entertainer-Qualitäten der Beatles, die sich auf dem Weißen Album verschiedentlich in Parodien und ironischen Zitaten äußern. Auch der gleich folgende Titel war als Gag gemeint, oder doch nicht? Wofür steht die fragende Titelzeile "Why don't we do it in the road"? Verrohung der Sitten? Anstiftung zum GV? Um irgendein Wettrennen auf der Straße oder einen Protestmarsch für die Verkehrsberuhigung in der Fußgängerzone geht es im Text jedenfalls nicht. Die Idee zu diesem Song kam Paul McCartney, als er in Rishikesh beim Meditieren gestört wurde, ausgerechnet durch die Beobachtung jedes sehr diesseitigen Vorgangs. Sein Blick fiel auf eine Horde Affen, die durch den Dschungel strolchte, und er sah, wie ein Männchen auf eines der Weibchen hüpfte und mal eben eine Nummer schob. Das Ganze dauerte vielleicht 2-3 Sekunden und dann sprang er wieder runter und schaute unbeteiligt in die Gegend, so als wollte er sagen, ich war's nicht. Und das Weibchen drehte sich mal kurz um im Sinne von, war da was?
Why don't we do it in the road? 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 No one will be watching us. Why don't we do it in the road?
Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road?
cause no one will be watching us. Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? Yeah. Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? No one will be watching us. Why don't we do it in the room?
Just come. Was that okay? Because I won't come and listen to that one.
What do you think of all that? Do you think I could do it better? I think I could do it a bit better, I think. Oh, yeah? Okay, see, I want to just try and do one quiet verse, one loud verse, and then that's it, really.
Why don't we do it in the road? 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 No one will be watching us.
Paul McCartney in seinem Element als ekstatischer Schreihals. Erst war eine Probefassung zu hören, nur Pauls Stimme und Gitarre, danach dann die finale Version. Ist dieser Song ein Lob dem Quickie, fragte sich so mancher. Tatsache ist, dass der Text direkt zur Sache kommt und nur wenig Worte macht. Und nach genau einer Minute und 38 Sekunden ist die Originalaufnahme des Songs zu Ende. Das ist laut Kinsey-Report deutlich schneller als der Durchschnittsmann, der in der Regel nach 2:30 fertig hat. Über dieses Songfragment sprachen damals manche von einem verschenkten Klasse-Blues. Während Lennon und Harrison im Studio 2 mit Overdubs und Abmischungen beschäftigt waren, verschwand der eigensinnige Narzisst McCartney klammheimlich im Studio 1 und spielte alle Instrumente selbst ein. Nur ein bisschen Schlagzeug und Klatschen durfte Ringo später beitragen. Und das auch nur, weil der sonst untätig hätte rumsitzen müssen und keine Lust hatte, schon wieder Karten zu spielen, wie so oft, wenn die drei anderen Ego-Maniacs am Werkeln waren. Das instrumentale Grundplayback, das alleine auf McCartneys Kappe geht, With a Little Help from Ringo am Schlagzeug, ist eines Beatles-Songs eigentlich nicht würdig. Man müsste es fast als grottenlangweilig bezeichnen. Hätte Lennon mit seinem brillanten Wortwitz hier an einer Texterweiterung mitarbeiten und mit seinen nicht minder hervorragenden Sängerqualitäten eine Gegenstimme dazu beitragen können, wäre Harrison mit seiner gitarristischen Klasse eingestiegen und hätten sie alle zusammen mit einem gut aufgelegten Ringo am Drumset das instrumentale Grundgerüst so druckvoll, federnd und mitreißend ausgestaltet, wie man es von dieser hochkarätigen Rockband gewohnt war und erwarten durfte, was hätte dieser freche Song für eine Karriere im Beatles-Kosmos machen können? Hätte, wäre, wenn, ist nicht. So blieb es nur bei einer netten Idee und einer letztlich unbedeutenden Fußnote im Archiv der Beatles-Song-Preziosen, mit dem bitteren Nachgeschmack, dass hier eine große Chance vertan worden war. Auf die Frage »Why don't we do it in the road?« folgte als Antwort »I will«. Der Kontrast hätte nicht größer sein können, gerade hatte Paul noch seine 6 Wünsche machohaft und wenig verklausuliert herausposaunt, umschmeichelt seine Stimme nun die Auserwählte mit allem Schmelz und Charme, zu dem Pauls Crooner-Timbre fähig ist. Schließlich geht es ja auch nicht um eine schnelle Nummer, sondern um die große Liebe, die natürlich für immer und ewig andauern soll. Leicht und beschwingt tänzelt ein angedeuteter Kalypso-Rhythmus durch den sanft pulsierenden Strom der Töne. Im insgesamt etwas naiv klingenden Sing-Along-Song »I Will« offenbart Paul seiner neuen Angebeteten, dass er für sie bereit ist. Als Zeichen seiner bedingungslosen Liebe legt er ihr sein entflammtes Herz zu Füßen, hoffend, dass es nicht wie eine glimmende Kippe unter die Sohlen ihrer schicken Pumps gerät. Dieser Song, dieser Text war Paul McCartney sehr wichtig. Es war sein allererster Love-Song für seine spätere Frau Linda. Die Melodie dieses Liebesliedes gehört sicher zu den schönsten, die Paul je komponiert hat. Hören wir zuerst einen kurzen Ausschnitt aus einer Probefassung, bei der man mitbekommt, dass die Stimmung im Studio nicht immer nur angespannt war, sondern auch ausgelassen fröhlich sein konnte.
Loved you forever and
forever. I hardly think so.
What the hell is going on? Well, you know, gentlemen, I mean...
It verges from the sublime to the ridiculous. Well, one, two, three. Who knows how long I've loved you? You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will. Who knows how long I've loved you? You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will. For if I ever saw you, I didn't catch your name.
Der Song I Will über die große Liebe, die forever and forever währen soll, dauert übrigens gerade mal 5 Sekunden länger als der Testosteron-Blues Why Don't We Do It in the Road. Deutlich länger ist das darauf folgende Liebeslied aus der Feder von John Lennon. Julia ist Johns Liebeslied für die beiden wichtigsten Frauen seines Lebens, seine früh verstorbene Mutter Julia und seine große Liebe und Inspiration, auch sein Mutterersatz Yoko. Im Text ruft sie nach ihm, Ocean Child Calls Me. Yoko heißt auf Japanisch Meereskind und John spürt, dass er dem Ruf des Meereskindes folgen will, wenn nicht gar folgen muss. Es hat den Anschein, als wolle John mit diesem Lied seiner Mutter Julia die neue Liebe Yoko vorstellen und als würde seine Liebe zu den beiden Frauen verschmelzen, so wie die Verehrung für beide in den lyrischen Bildern des Songtextes ineinander fließt. In Julia zeigt John sein gläsernes Herz, in dem die beiden wichtigsten Frauen seines Lebens sich die Kammern teilen. Das schmerzlich sehnsüchtige, hingebungsvolle Liebeslied an Julia und Yoko endet mit einem offenen Akkord, dem großen Septakkord, der eigentlich reibungsvoll dissonant klingt, weil 2 nebeneinander liegende Halbtöne gleichzeitig erklingen. 2 Töne, die sich so dicht aneinander spiegen, dass sie fast miteinander verschmelzen und doch nicht eins werden können. Auch wenn man sich noch so sehr liebt und nahe kommt, bleibt man doch getrennt. Wer will, kann das hören im Schlussakkord mit der großen Septime D7+, den John Lennon bewusst gewählt hat. Hören wir die Demo-Fassung von Julia, bei der John Lennon seinen Gesang gedoppelt hatte und eine 2. Gitarrenspur zusätzlich aufgenommen hatte. Außerdem hört man gegen Ende Paul mit dem Versuch, eine 2. Stimme hinzuzufügen.
Just to reach you, Julia, Julia, song of love for June.
John Lennons Liebeslied Julia war hier in der Demo-Fassung zu hören, enthalten auf CD3 der neuen Jubiläumsedition des Weißen Albums. Die aufwendige Neuausgabe zum 50-jährigen Jubiläum macht am gleich folgenden Lennon-Song Cry Baby Cry den gesamten Entwicklungsverlauf des Songs nachvollziehbar. Drei verschiedene Stadien sind dokumentiert. Beginnend mit dem Isher-Demo über die Studio-Probenarbeit bis zur Endfassung in der neuen digital überarbeiteten Version. Doch zuvor noch etwas zum Textinhalt. Cry, Baby, cry, lass deine Mutter seufzen, sie ist alt genug, es besser zu wissen, also schrei, Baby, schrei. Ein Wiegenlied klingt anders, nicht so dunkel, nicht so mysteriös. Da gibt's märchenhafte Textbilder, aber auch gespenstische. Und warum soll es überhaupt schreien, das Baby? Cry, Baby, cry, make your mother buy. Schrei, Baby, schrei, dann kauf dir deine Mutter was. Dieser Slogan aus einer Fernsehwerbung soll John Lennon schon 1967 zu einer ersten Songskizze inspiriert haben. Im indischen Rishikesh sei dann der größte Teil des Songs entstanden. Die meisten Kritiker waren sich damals einig, dass dem psychologisch facettenreichsten Beatle John mit Cry, Baby, cry ein hintergründiges Meisterwerk gelungen ist. Nur der Autor selbst hielt sein allseits geschätztes Glanzstück für rubbish, für Mist, wie er in einem seiner letzten Interviews zu Protokoll gab. Aber wir sind alt genug, es besser zu wissen. Und jetzt sind die drei Stadien von Cry Baby Cry zumindest in Ausschnitten zu hören.
The King of Marigold was in the kitchen cooking breakfast for the Queen. The Queen was in the parlor playing piano for the children of the King. Cry, baby, cry, make your mother sigh. She's old enough to know better, so cry, baby, cry.
Now start again. Semolina, semolina, pilchard, greens, not pie, all mixed together with a dead dog's eye. One, two, three, four.
The King of Marigold was in the kitchen cooking breakfast for the Queen. Playing piano for the children of the King. Cry, baby, cry, make your mother sigh. She's old enough to know better, so cry, baby, cry. The King was in the garden picking flowers for a friend who came to play. In the playroom, painting pictures for the children's holiday. Cry, baby, cry, make your mother sigh. She's old enough to know better.
sound. She's old enough to know better. So cry, baby, cry, 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 cry. Make your mother sad. She's old enough to know better. So cry, baby, cry.
Und wieder endet ein Lennon-Song mit einem schrägen Schlussakkord. Der absolute Kracher des ganzen weißen Albums stammt von Paul McCartney und hat mit drunter und drüber Holter die Polter zu tun. War die Aufnahme von Helter Skelter die Geburtsstunde des Heavy Metal? Oder richtiger, sind das die 4,5 Geburtsminuten des Metal-Urknalls, der in der Folgezeit Bands wie Black Sabbath, AC/DC oder Metallica in die Rock-Umlaufbahn katapultierte? Helter Skelter ist jedenfalls die brutalste Lärmorgie, die je von den Beatles aufgenommen wurde. Das durchgängige und einzige Prinzip bei dieser Aufnahme schien zu lauten, alle Schallquellen immer bis zum Anschlag im roten Bereich auszusteuern und wenn es ginge, auch noch darüber hinaus.
Helter Skelter was just a track we did in total madness and hysterics in the studio. You know, sometimes you just had to shake out the jam.
We just tried to get it louder, guitars, can we have them sound louder, the drums louder. And that was really all I wanted to do, make a very loud, raunchy rock and roll record with the Beatles, which it is. We did it so long and so often that on the end of it, Ringo did have blisters.
I got blisters on my fingers!
Ringo sagte, Helter Skelter sei in einer Art Wahn eingespielt worden, manchmal müsse man halt auch ausrasten. Und Paul fügte hinzu, sie wollten alles noch lauter haben, die Gitarren und das Schlagzeug. Und genau das sei es gewesen, was ihm vorschwebte, ein extrem lauter, geiler Rock'n'Roll-Titel, was es dann auch schließlich geworden sei. Und sie hätten den Titel so oft und so lange gespielt, bis Ringo schließlich Blasen an den Fingern hatte. Doch auch dieses chaotische Getöse hatte Struktur und war mit Vorsatz geplant. Obwohl die Beatles in einem Teil ihres Herzens doch über Rocker waren, entstand Helter Skelter nicht einfach nur so aus einer Laune heraus, sondern hatte auch in gewisser Weise mit Selbstbehauptung, Führungsanspruch und mit dem Annehmen einer Herausforderung zu tun. Der ehrgeizige Paul McCartney fühlte sich angestachelt von einem Artikel, den er Ende 1967 in einem britischen Musikmagazin las. In diesem Interview mit dem Melody Maker hatte Pete Townshend, Mastermind von The Who, gesagt, wir haben gerade die dreckigste, lauteste, abgefahrenste Rock'n'Roll-Platte gemacht, die man je gehört hat. Wie bitte? Muss sich Paul McCartney gedacht haben, wer ist denn hier der Marktführer, die dominierende Band, wenn es um Superlative im Pop anno 67 geht, etwa The Who? Na also, das könnte ihm durch den Kopf gegangen sein. Schließlich waren die Beatles Ende 1967 die alles und jeden überragende Größe der internationalen Szene. Für sie war nichts unmöglich. Ihnen gelang mit Sgt. Pepper das größte Popkunstwerk aller Zeiten, aber sie konnten auch ganz anders. Wenn sie wollten, schüttelten sie auch den lautesten, brutalsten, schmutzigsten und kompromisslosesten Rocktitel aus dem Ärmel. Kein Problem. Hören wir zuerst einen Ausschnitt aus einer frühen, noch recht zahmen Probeaufnahme, die fast 13 Minuten lang ist und hier im Hintergrund schon die ganze Zeit läuft und im Anschluss dann die bekannte Endfassung in der neuen Remaster-Version.
Do you, don't you want me to love you?
You ain't no dancer.
go back to the top of the slide. Where I stop.
Mit Helter Skelter machten die Beatles vor 50 Jahren zeitlosen Lärm und einige der nun in der Jubiläumsedition des Weißen Albums klanglich überarbeiteten Songs klingen so zeitgemäß wie der aktuelle Indie-Rock unserer Tage. John Lennon setzte mit seiner wilden Klangcollage Revolution No. 9 noch ein mutiges Ausrufezeichen in Sachen Avantgarde gegen Ende und ganz am Schluss kommt dann noch die Erlösung. Ringo singt Goodnight und alles wird gut. Und das war's dann im Kramladen von der Mitvolker Rebell zum Thema 50 Jahre The Beatles, das weiße Album.
Come along now. Put all those toys away, it's time to jump into bed and go off into dreamland. Yes, Daddy will sing a song for you. Are you ready? Now it's time to say good night. Now don't ask me why. Now the sun. Hold. Daddy went a bit crazy. Daddy.
Good night, Tic Tac.